Deutschlandfunk Kultur. Die besondere Aufnahme.
Wir widmen uns eine Stunde lang einem Komponisten, der sich gerne selbst als Enfant terrible oder Bad Boy der Musik betrachtete. Ja, er wollte es so gerne sein. George Antheil, 1900 in New Jersey geboren, 1959 in New York gestorben. Er war Komponist, er war Pianist, er war ein großer Selbstdarsteller. 1922 kam er nach Berlin. Er hat da Großformatiges komponiert, Kammer- und Klaviermusik, Solokonzerte, Opern und Lieder, auch viel Filmmusik. Die Eltern waren deutsche Einwanderer, deswegen auch die deutsche Prägung. Er ging Anfang der 1920er, wie gesagt, nach Berlin, um zu experimentieren, um sich selbst zu finden. Im Jahr drauf dann gleich nach Paris. Das Ballet Mécanique entstand, die Musik für Player Pianos, auch die Jazz-Symphonie. Das erzähle ich zu Beginn, weil viele dieser Einflüsse dann auch in der Kammermusik, in der für Violine und Klavier faktisch miteinander verschmelzen. Wir haben 4 Sonaten für Violine und Klavier mit Tianhua Yang und Nicolas Rimmer im Oktober des vergangenen Jahres im Haus des Rundfunks in der Masurenallee hier in Berlin aufgenommen. Beide sitzen mir im Studio faktisch gegenüber, also im Studio Stuttgart. Wir sind durch Leitung verbunden. Ich wünsche einen guten Abend. Hallo.
Hallo, danke schön.
Ich glaube, wir hören erstmal einen kurzen Ausschnitt, um so ein bisschen die Richtung zu weisen, wohin es mit dieser Kammermusik geht. Kleiner Ausschnitt aus der ersten Sonate von George Antheil für Violine und Klavier mit Tianhua Yang und Nicolas Rimmer. Ich will mal die Frage stellen, war der George Antheil, bevor Sie sich mit diesen Sonaten beschäftigt haben, mit der Kammermusik beschäftigt haben, ein anderer als eben nach der Beschäftigung?
Ja, würde ich schon mal so sagen. Vor diesem Projekt eigentlich kannte ich sehr wenig von ihm. Also ich hatte eine Klaviersonate gespielt und ich kannte so das berühmteste Stück, vielleicht das Ballet Mécanique. Aber ich hatte noch keine Ahnung von seinem ganzen Lebensweg und auch so ein bisschen auch, was er dann später gemacht hat, als er nach Amerika zurückgegangen ist. Und dadurch, dass wir dann uns dazu entschlossen haben, alle Sonaten von ihm aufzunehmen, war das einfach eine schöne Gelegenheit, einfach mehr auch über ihn zu erfahren.
Ja, genau so. Also George Antheil war mir vor dieser, bevor ich mit diesem Projekt mich beschäftigt habe, zwar schon als Name ein Begriff und ich kannte auch diese Ballettmechanik. Ansonsten war gerade auch diese kleine Kammermusik-Besetzungsstücke mir auch nicht so bekannt und das war wirklich eine sehr schöne Entdeckung, auch für mich, dass solche wunderbare Werke auch für Geige und Klavier gibt.
Also wenn wir jetzt die erste und dann die 4. Sonate hören, werden wir merken, der hat schon viele Alleinstellungsmerkmale in der Musik der 20er und dann später der 40er Jahre. Diese erste Sonate für Violin und Klavier ist für die Olga Rutsch komponiert. Das muss eine seltsame, wilde Frau gewesen sein. Und er hat gesagt, so verrückt wie diese Frau Rutsch muss auch die Musik sein. Ich glaube, das hat so einen Zug des Verrückten. Wie kann man diese Musik beschreiben und so beschreiben, dass sie eben vielleicht auch von den anderen Sachen, die im Umfeld passiert sind oder die aus der Tradition kommen, eben so ein Alleinstellungsmerkmal haben?
Ich glaube, also es gibt ja eben diese Autobiografie von George Antheil selber, Bad Boy of Music, und das ist unglaublich amüsant auch zu lesen. Ich glaube, George Antheil war schon durchaus ein Genie in seiner Art, aber auch sehr eigenartig, auch sehr einmalig als Mensch. Ich hatte ihn so gerne eigentlich kennengelernt. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit mit Olga Rutsch ist sicher auch unglaublich spannend und auch verrückt zugleich.
Ich glaube auch, dass seine Werke wirklich auch widerspiegeln einen Moment in der Geschichte, wo alles neu gewürfelt wurde oder sagen wir mal, bestimmte Leute sich dazu entschieden haben, die Kunst von vornherein irgendwie neu aufzurollen. Und das ist, da kann man natürlich auch andere Sachen sehr leicht in Berührung mitbringen. Picasso und Kubismus in der Malerei, in der Musik hat mit Sicherheit Stravinskys Sacre du Printemps einen Einfluss auf diese Zeit natürlich gegeben. Wenn man über verschiedene Kanäle versucht, sich in die Zeit hineinzuspüren in den 20er Jahren in Paris, was da alles neu erfunden wurde und neu gedacht wurde. Unter diesem großen Begriff Modernismus dann subsumiert wird. Da spürt man aber schon, dass diese Musik zu dieser Stunde Null irgendwie gehört. Zu diesem Aufbruch, was infolge des Ersten Weltkriegs kaputt schien oder nicht mehr weiterführbar schien, wo man gedacht hat, so, jetzt stehen uns alle Türen offen und man sich auch nicht gescheut hat, durch einfach Neues auszuprobieren. Und das macht die Energie und diese Musik irgendwie auch einzigartig.
Das ist schön, dass Sie das mit der Stunde Null verglichen haben. Also der fühlte sich herausgefordert, alles neu oder vieles neu zu setzen, neu zu denken und vor allen Dingen auch die Künste zusammenzubringen. Also manchmal habe ich sogar das Gefühl, gerade diese erste Sonate in Paris entstanden, ist aus einem Gefühl des unbedingt anders machen Wollens und Müssens heraus komponiert worden.
Ja, wobei ich auch sagen würde, das Anteil nicht unbedingt das so empfunden hätte, glaube ich. Ich glaube, seine Kindheit in Amerika war einfach auch losgelöst von diesen großen Traditionslinien, die vielleicht Komponisten in Europa ein bisschen mehr gespürt haben. Und ich glaube, er schon als Kind gemerkt hat, nee, er tickt irgendwie anders, so ungefähr, um es ein bisschen landläufig zu sagen. Er hört anders, ihn interessieren andere Sachen. Und als er dann diese Möglichkeit kam, nach Europa zu gehen, hat er gesagt, war es nicht so, ich will mich gegen alles auflehnen, einfach um es herauszufordern, sondern ich glaube, er hat wirklich daran gedacht, so muss Musik jetzt funktionieren und so will ich komponieren. Ich glaube nicht, dass es unbedingt nur als Provokation gemeint war, sondern durchaus als wirkliches künstlerisches Statement und als Ästhetik.
Doch, das kann ich gut nachvollziehen, denn es wirkt ja alles organisch und es wirkt nicht aufgesetzt, nicht so, dass man jetzt bei jedem Takt oder in jedem Takt das Gefühl hat, dass das ist jetzt aus dem Anderswollen irgendwie heraus entstanden. Wenn man das vielleicht nochmal auf die beiden Instrumente projiziert, wie anders ist Melodieempfinden vielleicht für Ihr Instrument, Tianbaiyang? Für die Geige.
Ich glaube, in erster Linie ist es nicht unbedingt, er nutzt die Geige nicht unbedingt als ein gesangliches Instrument. Natürlich gibt es auch dann schöne Melodien, aber ich glaube, es ist ihm viel wichtiger, eben diese Zusammenverschmelzung sozusagen von Geigen und Klavier und eigentlich auch sehr viele Elemente drin, die eben ein Schlagzeuginstrument ähnelt und auch unglaublich viel Rhythmus, kompakter Rhythmuscharakter da drin ist. Ich glaube, letztendlich geht es ihm um die Musik und die Geige hat auch durchaus sehr viel andere Klänge, die bis zu der Zeit wahrscheinlich auch für die Geige überhaupt nicht gewöhnlich ist.
Und ich würde sagen, in Sachen Rhythmus haben Sie einen großen Anteil, Nicholas Rimmer, als Pianist.
Ja, ich glaube, die Einsätze der Instrumente auch dazu dient, die rhythmischen Komponenten besonders scharf zu umreißen. Und am Klavier hat man dann einfach, es macht einfach so Spaß, auch diese Klänge von Clustern und Lissandi in einen Kontext zu bringen in der Kammermusik, wo man sie eigentlich so selten irgendwie auffindet. Irgendwie. Ich finde das Tolle, dass die motorischen Elemente manchmal so überlagert werden. Das ist wahnsinnig spannend und ich glaube, das sieht man ja dann fast auch klar 50 Jahre später im Minimalismus von Steve Reich und dieser Generation, dass diese Faszination von was passiert, wenn man einfache Elemente wiederholt, aber dann so geschickt schichtet, dass so eine Art Flickenteppich daraus entsteht, der immer in Bewegung bleibt und es dann zwar sich irgendwie Art wiederholt, aber man immer irgendwie neu angeregt wird von so einem rhythmischen Spiel.
Ja, dann hören wir erstmal die erste Sonate von George Antheil für Violine und Klavier, Tianbaiyang, Violine, Nicholas Rimmer am Klavier, aufgenommen im Oktober 2021 im Haus des Rundfunks in der Masurenallee. Thank you.
Thank you. Thank you.
Das war die Sonate Nummer 1 für Violine und Klavier von George Antheil in der besonderen Aufnahme von Deutschlandfunk Kultur, gespielt von Tian Baiyang, Violine, und Nicholas Rimmer, Klavier. Wir haben das im Oktober des vergangenen Jahres in dem Haus des Rundfunks in der Masurenallee aufgenommen. Wir kommen jetzt zur vierten Sonate im Gespräch und natürlich dann in der Sendung. Und ich will, bevor wir in das Gespräch einsteigen, doch dies erste Thema dieser Sonate mal anklingen lassen. Ein Thema, das sich wie ein, ja, das zieht sich durch die vierte Sonate durch. Das ist, könnte man sagen, geschickt abgekupfert, Nicholas Rimmer, Tian Baiyang.
Ja, ich finde ganz interessant, dass Antheil dann so einen anderen Stil hier schon hat, obwohl es erst so vielleicht 15 Jahre später ist ungefähr. Klar, man denkt sofort an Komponisten wie Prokofiev und so, die Antheil irgendwie hier mit reinnimmt. Ein Stück weit ist es mit Sicherheit so, dass er, glaube ich, sich diese Elemente dann auch angeeignet hat.
Also ich denke ganz sicher, er hat in dieser, gerade in der vierten Sonate, man merkt, was sein Umfeld war, womit er sich beschäftigt hat. Da ist auch viel Bartok drin, also ich höre da immer wieder Elektro Barbaro raus und vieles mehr. Hier ist das so herauskristallisiert von ihm.
Ich glaube auch, dass die amerikanische Musik um Ives und so eine Rolle hier spielt. Auch die Idee von diese Marschmusiken, die da in Amerika vielleicht zur Populärmusik zählen, die werden auch irgendwie hier mit geschickt eingeflochten manchmal.
Man merkt natürlich auch schon durchaus, dass Antheil bei diesen Kompositionen, Antheil ist ja eben ein begnadeter Pianist. Und es sind auch sehr viele Sachen auf der Geige geschrieben, die sehr pianistisch gedacht ist und einerseits unglaublich reizvoll ist auch zu spielen, aber andererseits auch manchmal relativ mühsam. Aber was auch schon fasziniert ist, einfach hier, dass er auch zu Vergleich zu den anderen drei Sonaten 20 Jahre früher ungefähr, hat er hier schon durchaus eine viel mehr auch Harmonien und Melodien und auch diese ganzen kanonmäßig oder fugemäßige Bearbeitung. Also das ist dann auch vom Material her viel mehr durchdachte Sache.
Also ich habe da manchmal den Eindruck, dass das manchmal bei den ersten Sonaten so wie aneinandergereiht gesetzt ist und hier gradierter arbeitet, oder?
Ich glaube auch ein Stück weit ist in dieser Phase seines Lebens wieder die Suche nach dem Anschluss an die Tradition. Ich meine, dieser erste Satz ist eigentlich so als Sonatenhauptsatzform auch klar definiert und delineiert mit einer großen Fuge in der Mitte irgendwie auch. Und also das hätte er in den 20er Jahren gar nicht überhaupt probiert oder das waren nicht seine Prozesse, das war sein Material auch nicht. Es ist schon spannend, dass er jetzt das Material von Harmonik, von Dur, Moll und so weiter wieder annimmt und auch den Rhythmus ein Stück weit konventioneller nimmt. Einerseits, glaube ich, ist es tatsächlich das, dieses, ich will mich doch in der Tradition irgendwie vielleicht wieder sehen. Und ich glaube, trotzdem spürt man immer noch seine Persönlichkeit von alles doch groß geschrieben und über die Grenzen hinweg gedacht. Und gerade wenn man denkt, okay, das war's, dann bricht der umso extra nochmal die Sache ab oder es kommen dann nochmal Klänge, die nochmal extremer sind. Diese Lust am Brechen des Materials, das ist irgendwie auch geblieben, obwohl es hier natürlich eingebettet ist mehr in konventionelle Formen.
Er hat ja in den 30er Jahren, 40er Jahren dann auch so einen technischen Sachverstand entwickelt. Also er hat so ein Torpedo entwickelt und vieles mehr. Also er hat sich mit anderen Phänomenen auseinandergesetzt. Und ich denke manchmal, dieses Denken in anderen Bereichen, in anderen Dimensionen, das lässt sich manchmal auch auf seine Klangsprache, seine Klangrede irgendwie projizieren.
Ja, spannend.
Das auf jeden Fall, ja.
Es ist vielleicht auch einfach, dass er dann in eine neue Lebensphase geraten ist und neue, verschiedene Sachen in seinem Dunstkreis hat einfließen lassen. Die frühen Werke hat er einfach hinter sich gelassen. Und mit Sicherheit war dieser Moment in den 20er Jahren in Paris nicht mehr sein Alltag. Und wieso sollte er dann noch das künstlich am Leben halten? Sondern ich glaube, er hat sich dann neuen Aufgaben gewidmet, auch in dem Unterrichten auch. Er hatte Studenten auch. Und all das bringt ja eine neue Sicht auf Musik.
Dann hören wir jetzt erstmal nicht die zweite, sondern die vierte Sonate, Virgil Thomson, also einem Komponistenkollegen, gewidmet. 1948 vollendet, so muss man das sagen. Die vierte Sonate von George Antheil mit Tian Baiyang und Nicholas Rimmer.
Thank you. Thank you.
Sonate Nummer 4 für Violine und Klavier von George Antheil als Projekt in der besonderen Aufnahme von Deutschlandfunk Kultur. Tian Vajan, Violine, und Nicolas Rimmer, die beiden ausführenden Musiker, werden im Oktober 2021 im Haus des Rundfunks in der Masurenallee aufgenommen. Tonmeister der Aufnahmen Wolfram Nils, Toningenieur Julius Mittendorf. Ich wünsche noch einen guten Abend.